ARD.
Wirklich sehr bedrohlich, muss ich sagen, weil wenn man sich die Bilder dazu anschaut, war dort ein Industriebetrieb, der eigentlich an die Weser grenzt, aber jetzt von der Weser umschlossen ist. Da ging es wirklich um alles. Also dort waren auch Warthosen nötig, weil die Leute standen teilweise bis zur Hüfte dann schon im Wasser und wir haben dann einfach unter Wasser noch Sandsäcke dort gestapelt, um irgendwie noch was zu retten.
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Hallöchen.
Hallo.
Ich habe ja letztes Mal ein bisschen Ärger gekriegt, weil ich ja gesagt habe, bei Theresa im Kreis Gifhorn gibt es überhaupt keinen Fluss. Hochwasser ist kein Thema für Theresa. Dann musste ich mir anhören, es gibt natürlich die Ohre.
Ja.
Ja. Und dann habe ich noch gesagt, die Ohre fließt wahrscheinlich in die Aller.
Oh, oh, oh.
Ja, also ich habe nachgeguckt. Die Ohre fließt selbstverständlich in die Elbe. Und die Ohre, das noch ganz kurz, ist 103 Kilometer lang und entspringt bei Ohrdorf. So, habt ihr noch Fragen? Ich könnte jetzt noch die linken Nebenflüsse und die rechten Nebenflüsse der Ohre aufzählen. Ich habe hier Wikipedia auswendig gelernt. Nein, mache ich aber nicht, denn wir haben heute andere Flüsse, über die wir reden müssen. Denn wir haben einen Gast. Und wir werden, das kann ich schon mal sagen, unter anderem über die Else und über die Weser sprechen und über den Damühlenbach. Ihr ahnt vielleicht, es geht ums Thema Hochwasser. Und wir haben zu Gast Patrick Voss-Gröne aus der Stadt Enger. Und er hat gesagt, die Löschgruppe Westerenger. Hallo Patrick.
Hallo Patrick.
Moin. Schön, dass du bei uns bist. Wo liegt Enger und Westerenger?
Ich sag mal so, wenn man Bielefeld und Herford kreuzt, da ungefähr ist die Stadt Enger und wir mit Westerenger liegen ja im Westen von Enger, quasi zwischen Spenge und Enger.
So ja, wir. Ostwestfalen ist das, ne?
Ostwestfalen, ja.
Genau, also so grobe Richtung zwischen Herford und Bielefeld.
Genau.
Schön. Und du bist aber heute aus Köln angereist zur Aufzeichnung, weil du in Köln arbeitest, ne?
Genau, ich bin Berufssoldat und arbeite in Köln im Personalmanagement und habe mich heute Morgen dann auf den Weg hierhin gemacht.
Und du hast eine Doppelmitgliedschaft in der Feuerwehr, nicht nur in Enger, ne?
Genau, ich bin auch jetzt seit 3 Jahren dann Mitglied der Löschgruppe Ensen-Westhofen in dem Ortsteil von Köln, wo ich halt auch stationiert bin.
Und was sagt dein großer Arbeitgeber dann dazu? Kannst du zu Einsätzen dann fahren während der Arbeitszeit oder wie ist das?
Da ist mein Chef sehr positiv eingestellt und unterstützt das auch. Ich kann jedes Mal, wenn ein Einsatz ist, darf ich auch ausrücken und wir üben auch regelmäßig in der Kaserne. Und haben auch letztes Jahr dort den Stadtjugendpokal durchgeführt.
Ach, stark. Das ist total gut, wenn du da unterstützt wirst und ja.
Bist du schon mal mit den Uniformen durcheinander gekommen? Falsche Stiefel zu Flecktarn oder so? Oder ja, Feuerwehrhelm zum.
Manchmal muss das auch ein bisschen schneller gehen. Dann schmeißt man sich halt nur die Feuerwehrjacke über grün rüber, weil ein bisschen Sicherheitsstiefel hat man ja trotzdem an.
Aber du bist noch nicht mit der Einsatzklamotte von der Feuerwehr in die Kaserne marschiert?
Doch, ab und zu auch.
Sehr schön. Heute bist du in, ja, ich hätte beinahe gesagt, ein Räuberzivil hier. Nein, du hast das T-Shirt von der Feuerwehr der Stadt Enger an und wir wollen über einen langen, langen Hochwassereinsatz sprechen und zwar reden wir über den Winter 23/24, das ist ja als das Weihnachtshochwasser eigentlich in die Geschichte eingegangen, eins der längsten Hochwasser in Deutschland an ganz vielen verschiedenen Orten. Wir hatten im Podcast auch schon eine Folge aus der Nähe von Bremen und heute sind wir halt in Ostwestfalen und gucken auf zum Teil kleinere Flüsse und Bäche, die dann aber für massive Probleme gesorgt haben. Patrick, wie fing dieses Hochwasser 2023/24 für dich an zum Jahreswechsel?
Es war ja schon im Dezember relativ viel Regen und Niederschlag, der runtergekommen ist. Man hatte gemerkt, die Böden weichen halt auch relativ stark auf. Und dann kurz vor Weihnachten ging es dann das erste Mal los, dass dann am 21.12. die ÖEL ausgelöst wurde, das heißt die örtliche Einsatzleitung. Weil dann alle Wehren bei uns, der Stadt Enger, alarmiert werden und auf Bereitschaft in die Gerätehäuser gehen, um dann halt durch einen kleinen Stab, den wir in der Stadt Enger haben, dann von dort die Einsätze koordiniert zu bekommen und nicht mehr über die Leitstelle vom Kreis Herford.
5 Feuerwehrhäuser müssen besetzt werden. Auch Patrick wird am 21. Dezember das erste Mal alarmiert. Kurz vor 17 Uhr springt sein digitaler Meldeempfänger an.
Er macht sich auf den Weg ins Feuerwehrhaus, um von dort aus möglichst schnell ausrücken zu können, wenn etwas passiert. Und es dauert auch nicht lange. Durch Sturm, Regen und den aufgeweichten Boden sind mehrere Laternen in der Stadt umgestürzt. Stromkabel und die Laternen selbst liegen nun auf der Straße. Die Einsatzstelle muss abgesichert werden.
Es war halt eine nasse Fahrbahn und um halt Gefahr zu vermeiden, sperren wir weiträumig ab. Haben einen Elektriker bei uns, der dann auch dementsprechend das dann ausmessen konnte. Und dann konnten wir die Einsatzstelle dann auch irgendwann wieder freigeben.
Das finde ich ja immer bei den Feuerwehren so entspannt, dass ihr auch, wenn da, also der normale Mensch würde bei einem offenen Kabel zittrige Hände kriegen und sagen, ach du meine Güte, und das haben wir halt ausgemessen, abgesperrt, fertig. Ne? Finde ich immer schön, wie routiniert man das so abarbeitet.
Ja, da gibt es ganz viele Kompetenzen im Haus, die man hat und nutzen kann vor allen Dingen. Ne? Das ist echt gut.
Ja, also da war quasi nicht viel zu tun.
Relativ, für uns nicht. Ja.
Dann kommt der Stromversorger und macht alles wieder hübsch wahrscheinlich, ne?
Genau. Und dann waren wir ungefähr gegen 20 Uhr, war dann für uns dann Einsatzende. Dann wurde die örtliche Einsatzleitung aufgelöst.
Und dann dachtest du eigentlich, Mensch, das war ja nicht viel.
Man hatte aber ein gutes Gefühl schon, weil es halt so viel Niederschlag war, das ich schon lange nicht mehr erlebt habe.
Und es regnet weiter. Insgesamt fallen im Dezember rund 160 Liter Regen pro Quadratmeter. Doppelt so viel wie im langjährigen Mittel. Die nächsten Tage bleiben für Patrick trotzdem ruhig, bis Heiligabend. Der Weihnachtsbaum ist fertig geschmückt. Patrick und seine Familie wollen zum Weihnachtsgottesdienst gehen. Doch um 12.41 Uhr geht der Melder wieder. Patrick und die Kameraden werden einige Kilometer entfernt in der Stadt Bünde gebraucht.
Dort ist der Darmühlenbach und an dem Darmühlenbach liegt das Wasserpumpwerk für die Wasserversorgung der Stadt Bünde. Und jetzt ging es darum zu verhindern, dass das Pumpwerk mit dem Wasser vom Darmühlenbach vollläuft, weil der hat sich von einer Breite von, ich sag mal, einem halben Meter auf eine Breite von 10 Meter ausgedehnt und das war dann auch sehr, sehr kritisch.
Und das Flusswasser würde dann das Pumpwerk verunreinigen, oder wie?
Genau.
Ist eine braune Brühe wahrscheinlich. Ne?
Sehr braune Brühe. Ja. Und da war halt dann an der Stelle, wo wir zuerst eingesetzt war, auch eine normale Brücke, wo man, ich sag mal, mit 3,5 Tonnen rüberfahren kann, mit einer relativ kleinen Öffnung. Und das hat diese Öffnung halt nicht mehr geschafft.
Das staute sich vor dem Wasser.
Das staute sich und drückte sich dann halt auch zu einem daneben stehenden Einfamilienhaus.
Patrick ist in dem Moment klar, wenn seine Löschgruppe im benachbarten Bünde aushelfen muss, dann wird es länger dauern. Heiligabend unterm Weihnachtsbaum, das wird knapp. Seine Frau und die Kinder müssen erstmal allein feiern.
Sie sind es ja gewohnt, wenn der Melder geht, dass ich dann weg bin und haben da halt Verständnis für. Ja.
Auch an Weihnachten dann?
Auch an Weihnachten.
An so einem besonderen Tag.
Die Kinder sind ja der Grund, warum ich zur Feuerwehr gekommen bin. Mein Sohn wollte zur Jugendfeuerwehr und dann wurde mir gesagt, sei doch ein Vorbild. Und mach den Quereinstieg.
Ach, das ist natürlich. Super. Ja. Ich war auf einer Pressekonferenz der Innenministerin von Niedersachsen, die Mitgliederzahlen und die Entwicklung in Niedersachsen vorgestellt hat. Und da war genau das Thema, Beifang nennt man das. Weil die Jugendfeuerwehren und die Kinderfeuerwehren so boomen, werden halt auch Papa und Mama immer öfter mit reingezogen.
Na Mensch, Patrick, dann bist du der Beifang und ein positives Beispiel. Sehr schön.
Gut,
dann.
Also, und wir sagen nochmal schöne Grüße an euch zu Hause. Ja. Ne? Wenn ihr uns hört, habt ihr gut gemacht.
Vielen Dank an die Supporter.
Wie heißen die beiden?
Ich habe insgesamt 5 Kinder.
5? Ui. Mein lieber Scholli, wie komme ich denn auf 2? Ja. Na dann darfst du sie mal alle grüßen.
Ja, das sind dann Emma, Leopold, Rosalie, Rudolf und Mathilda. Und davon sind, Mathilda ist in der Kinderfeuerwehr, Rudolf ist jetzt in die Jugendfeuerwehr aufgestiegen und Emma ist auch in der Jugendfeuerwehr.
Ganz, ganz toll. Das ist unser Nachwuchs. Ja. Sehr, sehr schön.
Und ich mache mir um die Löschgruppe Westerenger überhaupt keine Gedanken. Wahrscheinlich kriegt ihr bald ein Familien-MTB oder so.
Wir kriegen jetzt tatsächlich jedes Jahr von einem der aktiven Mitglieder ein Kind, was jetzt in die Einsatzabteilung rübergeht im Rhythmus. Super. Also meine Tochter ist nächstes Jahr dran.
Sehr schön.
Schön.
Ganz kurz nochmal, überörtlich alarmiert, hast du eben gesagt.
Genau.
Das passiert immer dann, du wusstest schon, es geht nicht vor die Haustür, ihr fahrt weiter weg und dann wird es auch größer, ne?
Ja, und wir haben halt bei uns im Standort ein normales LF-10 und wir haben halt ein LF-20 KTS vom Bund, ein Katastrophenschutzfahrzeug, und das ist natürlich dann auch für solche Einsätze wie gemacht, weil wir nun mal viel haben, um dort Hochwasserlagen oder halt auch bei Großbränden Wasserversorgung herzustellen.
Dann wart ihr an dieser Brücke, ne, wo es nicht durchlief oder nicht abfließen konnte. Was war euer Job da?
Also wir waren da zusammen mit dem Löschzug 3 aus Enger und mit der Löschgruppe Enger Nord, waren wir dort eingesetzt, um mit dem Fachberater vom THW dort einen Sandsackwall zu bauen, den Deich zu verstärken, damit halt das Wasser nicht überschwappen kann. Einerseits zum Pumpwerk, wo ja parallel schon alle Kräfte der Stadt Bünde am Kämpfen waren mit Pumpen. und mit Sandsäcken, und wir haben dann halt zusätzlich noch dort unterstützt.
Und es war ja so feucht, schmieriges, nasses Schmuddelwetter, ne, oder?
Ja, wir haben dann die Europaletten genommen, die, weil wir standen ja schon knietief im Wasser, hatten zum Glück über das LF20 haben wir 18 Sätze, wo auch Gummistiefel bei sind.
Ja, perfekt.
Haben wir uns die dann angezogen und ja, sind dann dementsprechend dann immer, wenn eine Palette leer war, da hingeschmissen, und dann hatten wir wieder so eine kleine Brücke, und so haben wir uns dann immer weiter durchgekämpft, wie wir den Deich halt verlängert haben.
Also auf den Paletten lagen eigentlich die Sandsäcke.
Ja, und wenn die leer war, haben wir die dann genutzt für uns, dass wir mal einen Moment trockenen Fußes stehen konnten.
Mehr als 4 Stunden sind Patrick und die anderen im Einsatz, stapeln Sandsäcke, stützen und verstärken den Deich. Ein Bagger reißt an einer Fußgängerbrücke einen Teil der Straße ein, damit das Wasser leichter ablaufen kann. Das Pumpwerk und das Einfamilienhaus bleiben schließlich unversehrt. Gegen 19 Uhr kann auch Patrick dann doch noch seine Weihnachtsgeschenke auspacken. Am zweiten Weihnachtsfeiertag folgt dann der nächste Alarm, morgens um 5.16 Uhr.
Fast dieselbe Stelle, aber diesmal nicht der Dahmühlenbach, sondern dann die Else, ein etwas größerer Fluss. Dort drohte der Deich durchzuweichen, und da waren schon Kräfte die Nacht über am Sandsäcke stapeln, und wir haben dann zusammen mit der Feuerwehr Löhne und demselben Fachberater vom THW, der auch schon Heiligabend dabei war, haben wir dann dort weitergearbeitet und ja, auch wieder einfach nur Sandsackkette und einfach viel hilft viel, versucht den Deich wieder dicht zu kriegen.
Also man kannte sich schon und wusste dann schon Bescheid, und die Zusammenarbeit hat schon besser dann zusammengeklappt.
Ja,
ne?
Ja. Hat wirklich gut funktioniert.
Die Else, sag nochmal, ne? Meine Oma hieß Else, witzigerweise. Das ist ja ein größerer Fluss, hast du gerade
gesagt. Etwas größerer Fluss, also im Vergleich zu diesem Dahmühlenbach.
Ja. Ne? Wie breit ist denn die Else so?
Also als wir oben am Deich standen, war die Else dann auch so auf 20 bis 30 Meter ausgedehnt, und die ist sonst halt auch um einiges schmaler, dann hat sie 2 Meter,
4 Meter.
Okay, ja.
Eure Ecke ist so ein bisschen hügelig, ne? Der ist ja, ist ja nicht so spiegelglatt wie oben an der Küste. War das eine Herausforderung für euch, was die Fließgeschwindigkeit oder so angeht? Habt ihr mehr Strömung? Ist da mehr Masse und Wucht dahinter, wenn so ein Bach runterschießt irgendwo?
Naja, in dem Fall ist es ja, die Strömung ist ja dadurch entstanden, dass es halt so viel Wasser war und die Breite halt, ne? Also es wurde ja auch die Bevölkerung gewarnt, sich dort nicht aufzuhalten, weil Lebensgefahr besteht. Und wir stapeln da Sandsäcke und gucken rüber aufs andere Ufer, und Leute gehen dann mit ihrem Kinderwagen spazieren. Das ist dann halt auch suboptimal.
Was denkst du dann, wenn du sowas siehst? Denkst du, brüllt ihr die an? Oder?
Nein, auf keinen Fall. Wir repräsentieren immer noch die Feuerwehr, und wir sind ja auch nicht die Polizei oder das Ordnungsamt. Wir sind jetzt dafür da, haben da den Auftrag, und den erfüllen wir. Aber mit dem Kopf schüttelt man trotzdem.
Verantwortungslos dann in dem Moment, ne? Ja.
Ja. Hatten wir immer wieder, ne, in diesen Hochwasserlagen, weil die Leute natürlich gucken wollen und sind überall an die Deiche gelatscht.
Ja, auch in einer Nachbarstadt meinte dann jemand rausgehen zu müssen, und dann kam das Wasser so schnell, dass er auf der Brücke eingeschlossen war, weil das Wasser dann um die Brücke geschossen ist und er auf der Brücke oben war.
Mhm. Ja. So. Und auch der wird natürlich gerettet, ne? Oder dem wird geholfen.
Genau.
Ja. Also ich kenne auch die Geschichten mit dem Auto durchs Hochwasser. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Hatten wir hier in Niedersachsen häufiger. Leute dachten noch, obwohl Straße gesperrt war, Mensch, da komme ich noch schnell durch. Ist doch nur 20 Zentimeter hoch, und dann sind sie schön abgesoffen. Ne?
Ja. Ja, das sind so die Sachen, alles was vermeidbar ist. Ne? Das ist, da kann man tatsächlich nur mit dem Kopf schütteln. Ja.
Kann man auch mal der Versicherung erklären, wie das dann passiert.
Naja, obwohl die Straße gesperrt ist, bin ich durch.
Ja. Woran kann man sehen, dass ein Deich durchweicht?
Man hat daran erkannt, dass wirklich sich dort auch schon so ein kleiner Rinnsal und so ein eine kleine Pfütze gebildet hat, ne? Und dann haben wir halt dann viele Sandsäcke draufgebracht. Es gab Feuerwehrleute, die dann mit ihrem Trecker die Paletten mit den Sandsäcken dann durch den Acker gebracht haben. Also wir waren am Rande von zwei Äckern, und dort war auch schon so viel Wasser, dass wir uns da auch schon vorsichtig durchtasten mussten. Wir haben halt ja erstmal eine Einweisung in die Lage am Gerätehaus in Aale bekommen. Da haben wir dann einfach Tape genommen und die Gummistiefel an die Hose festgetaped. War auch ganz gut so, weil ich dann mit meinem Löschgruppenführer mich dann leider auch auf dem Rückweg, als wir fertig waren am Ende, haben wir uns mit den Stiefeln festgesaugt im Morast.
Oh ja,
okay. Und mussten uns gegenseitig wieder rausziehen.
Aber du bist heute hier, ihr habt es geschafft.
Wir haben es geschafft.
Und diesen Deich, den ihr da geschützt habt oder gesichert habt, was wäre gewesen, wenn der weggebrochen wäre, was war da in Gefahr?
Auch dort war ja in der Nähe wieder das Wasserwerk und halt auch die landwirtschaftlichen Äcker, die dort sind, die ja eh schon viel Wasser hatten. Daran konnte man ja auch erkennen, dass durch den Deich halt auch Wasser durchsickert und der Boden halt übervoll ist. Es ging halt auch wieder ums Pumpenwerk in dem Sinne.
Gegen Mittag ist auch dieser Einsatz beendet. Lange ausruhen kann sich Patrick aber nicht, denn auch das normale Feuerwehrtagesgeschäft läuft weiter. Am 27. Dezember geht der Alarm ein weiteres Mal.
Nachmittags wurden wir alarmiert zu einer Türöffnung mit Menschenleben in Gefahr. War dann Stufe 2. Dementsprechend wurden wir halt in Pöddinghausen, das ist auch ein Ortsteil von uns, von der Stadt Enger, wurden wir dann dazu alarmiert, zusätzlich immer mit dem Löschzug Mitte. Ja, und der Löschzug Mitte war natürlich näher dran und dementsprechend auf Anfahrt wurde dann gemeldet, Tür ist offen und dann konnten wir halt unsere Einsatzfahrt abbrechen. Aber es war halt wieder erstmal Melder geht, schnell aus dem Haus, zum Gerätehaus und schnell das Fahrzeug besetzen.
Und du hast wahrscheinlich den Melder gehört und dachtest gleich irgendwas mit Wasser, oder?
Wenn er piept, gucke ich grob drüber und dann rufe ich nur schnell ins Haus, was ist, damit man grob weiß,
welche Sachen
wie gefährlich ist es, wo wir jetzt hinfahren oder ob es eine entspannte Nummer ist. Okay. Und dann weiß zu Hause jeder Bescheid und ich fahre los. Ich habe auch relativ kurzen Anfahrtsweg.
Was war denn da eigentlich?
Da war eine Person hinter der Tür und länger noch schon kein Kontakt mehr und dann halt auch leider
verstorben. Hatte aber nichts mit dem Wasser oder so zu
Hatte
tun.
Nichts, ne?
Völlig,
mit dem Wasser
völlig
zu tun.
Anderer Einsatz. Ja, okay. Genau. Hattest du eigentlich frei oder Urlaub?
Genau, ich mache immer die 2 Wochen zwischen... Oder die 2 Wochen um Weihnachten rum mache ich immer Urlaub, wenn die Kinder Ferien haben.
Und wie ist das, wenn man dann das dritte Mal raus muss?
Also ich bin da nicht genervt. Man ist ja bei der Feuerwehr, weil man ja auch Menschen helfen will und man nimmt das in Kauf. Es ist einfach so.
Aber es ist noch nicht Schluss, ne?
Nein.
Die Kameraden drehen um, fahren zurück zum Feuerwehrhaus. Als sie dort ankommen, bekommen sie die Nachricht, dass am späten Abend erneut Kräfte im Landkreis Herford in einem Hochwassereinsatz abgelöst werden müssen. Dieses Mal in Flotow.
Aber diesmal an der Weser und diesmal auch wirklich sehr bedrohlich, muss ich sagen, weil wenn man sich die Bilder dazu anschaut, war dort ein Industriebetrieb, der eigentlich an die Weser grenzt, aber jetzt von der Weser umschlossen ist. Da ging es wirklich um alles.
Was ist das für ein Betrieb gewesen?
Ein kunststofffertigender Betrieb, aber auch bei allen Betrieben können immer irgendwo welche Gefahrstoffe ja vorhanden sein. Und es geht ja auch darum, die Güter des Betriebes zu schützen und natürlich auch die Umwelt.
Die Kameraden machen sich auf den Weg. Kurz vor der Einsatzstelle werden die Feuerwehrfahrzeuge angehalten. Sie müssen aussteigen. Ein anderes, ein Katastrophenschutzfahrzeug, wird sie rüberfahren.
Und wir so, hä, wie, der fährt uns darüber? Ja, es wurde dann mit Leinen abgesteckt, ein Weg, der halt komplett überspült war, schon von der Weser. Und da dieses Fahrzeug sehr hoch war, mussten wir hinten auf die Ladefläche und sind dann halt durch die Weser gefahren, über eine Rampe, die dort gebaut wurde, an einem Deich, damit das Wasser halt nicht in den Betrieb reinläuft. Mhm. Und dort war reges Treiben.
Registrieren heißt ein paar hundert Helfer wahrscheinlich schon vor Ort, oder?
Genau, also dort waren einerseits Mitarbeiter vom Betrieb, es waren Landwirte dort, die freiwillig immer wieder Sandsäcke rangefahren haben mit ihren Traktoren, die halt dann da durchfahren konnten. Das THW, das natürlich da war. Strömungsretter vom DLRG waren permanent dort zur Eigensicherung von uns, weil wir halt auch direkt am Deich arbeiten mussten. Und dann waren wieder mehrere Feuerwehren vor Ort, die wir dann auch wiederum abgelöst haben.
Und dieses Rüberfahren, was war das für ein Fahrzeug? War das so ein Kipplaster oder?
Nee, das war ein Gerätewagen Logistik, der hinten eine große Ladefläche hat mit Plane.
Ah, okay. Ah, jetzt weiß ich, ja.
Genau, und dann konnte man die Plane hochmachen und guckte so runter und sieht in der Fahrzeugbeleuchtung halt, ja, da ist viel Wasser. 150 Meter sind wir ja dann auch durchs Wasser gefahren, um überhaupt erstmal
zu dieser Firma zu kommen.
Zu der Firma zu kommen.
Aber die Gefahr irgendwie, dass ihr euch festgefahren hättet?
Das war ja eine Straße vorhanden, aber die war halt einfach nicht mehr sichtbar.
Die Einsatzstelle ist fast taghell ausgeleuchtet. Patrick und die Kameraden sollen einen Teilabschnitt des Deiches mit Sandsäcken sichern. Überall auf dem Gelände werden Sandsäcke gestapelt. Die Helfer verhindern so, dass sich die Weser ihren Weg bricht.
Auf dem Gelände war dann noch so eine Leichtbauhalle und dahinter drückte das Wasser auch schon durch und da waren dann andere Kräfte wieder am Arbeiten. Als wir mit unserem Abschnitt fertig waren, haben wir dann dort unterstützt und das war sehr, sehr, sehr viele Sandsäcke und sehr anstrengend.
Und alleine die Feuerwehr hat schon super Ausleuchtungstechnik, Beleuchtungstechnik und THW auch nochmal mehr. Da gibt es, also ich kenne jetzt von uns den Power Moon und das THW hat, glaube ich, nochmal so ein stärkeres Ding. Also ein Power Moon kann man sich vorstellen, das ist auf so einem Stativ, so ein Ball, der aber so hell ist, also da kannst du nicht lange reingucken. Also eigentlich sollte man da gar nicht reingucken. Also das ist schon, da hat man gut Licht und kann gucken, ja.
Power Moon, hört sich an wie im Film. Du sagst gerade anstrengend, ne?
Mhm.
Das heißt, dein Job war Kette bilden, einen Sandsack nach dem nächsten?
Ja, war für alle wieder. Einen Sandsack nach dem nächsten. Das war wie so ein abgestimmtes Ballett. Der lädt mit dem Stapler ab vom LKW. Der kommt mit dem Trecker, lädt die Palette auf, schiebt sie uns dann quasi auf Arbeitshöhe hin. Und dann wird da runtergereicht und dann am Deich festgemacht. Also dort waren auch Warthosen nötig, weil die Leute standen teilweise bis zur Hüfte dann schon im Wasser. Und wir haben dann einfach unter Wasser noch Sandsäcke dort gestapelt, um irgendwie noch was zu retten.
Arschkalt oder warm geworden?
Sehr kalt, ja.
Tatsächlich? Also du fängst auch nicht an zu schwitzen?
Ja doch, man fängt schon an zu schwitzen, aber von außen war es ja trotzdem kalt und windig und nass.
Ja. Und denkt man da dran oder schiebt man das weg?
Man arbeitet ja einfach, ja. Man ist dann so im Flow und will das einfach erledigt haben.
Lebt man da die ganze Zeit mit der Gefahr, dass das dann doch durchbricht und dass ihr euch auch in Gefahr begebt? Oder war das eher so eine schleichende Gefahr?
Es ist eine schleichende Gefahr, aber gut, ich bin Soldat, ich gucke immer, wo sind irgendwelche Rückzugswege. Und da hat man dann auch schon direkt immer die Rampe, wo normalerweise die LKWs zum B- und Entladen hinfahren, immer im Blick gehabt, dass man sich dort dann hätte hochretten können.
War eigentlich der Betriebsinhaber auch vor Ort?
Der war auch teilweise vor Ort und es waren auch immer welche vom Betrieb vor Ort, die auch parallel die Hallen noch gereinigt haben und von dem bisher eingelaufenen wenigen Wasser dann noch befreit haben.
Und die Weser, die drückt ganz schön, ne? Es ist nicht nur das Wasser, was hochsteigt, sondern die hat Kraft.
Die hat richtig Kraft gehabt und vor allen Dingen halt viel Feuchtigkeit und hat halt angefangen, den Deich zu durchweichen. Ja, wirklich wie so ein schleichender Prozess, wie du es gesagt hast, und wird immer feuchter und irgendwann löst sich die Sohle und dann bricht es schlagartig auf.
Und dann hast du einen richtigen Schwall, der sich dann in dieses Betriebsgelände hätte rein ergossen sozusagen.
Genau.
Ne? Ja. Man sagt ja immer so, Deiche werden wie Wackelpudding, ne? Die schwimmen oder die sind wirklich instabil, ne? Ich habe mal beim Elbe-Hochwasser 2013, lange ist es her, da musste ich auch für den NDR als Reporter berichten und da habe ich mit einem Pastor gesprochen und der hat damals so ein schönes Bild gehabt, das war so ähnlich so wie du das gerade beschrieben hast, der Sandsack als Symbol der Nächstenliebe, weil da so viele Leute mithelfen, dass da am Ende was draus wird. Der Staplerfahrer, der LKW-Fahrer, der den Sandsack bringt, der eine befüllt ihn, der nächste knotet ihn zu, der nächste reicht ihn weiter, der nächste verpackt ihn. Also dieser Sandsack als Symbol, wir lassen den anderen nicht hängen. Das ist mir immer in Erinnerung geblieben.
Ja, total toll eigentlich auch, ne? Wenn man jetzt die verschiedenen Hilfsorganisationen zusammensieht, die Arbeit ist schon super, ne? Also die Zusammenarbeit an der Einsatzstelle und dann tatsächlich aber auch die Landwirte, ne? Also die Zusammenarbeit, das kann ich auch immer nur wieder sagen, ist total top. Da unterstützt man sich gegenseitig und also ja, vielen Dank an unsere Landwirte.
Ja, ja und an alle, ne? Denn der eine bringt vielleicht nochmal was zu essen vorbei und ne, es ist ja gerade bei diesen langen Einsatzlagen, wo dann irgendwann auch die Moral schwindet. Ne? Ich sage so ein 2-Stunden-Einsatz wie mit der Straßenlaterne am Anfang, da ist dann auch, musst du dich nicht groß motivieren, aber wenn du da, weiß nicht, wie viele Stunden steht ihr da in Floto?
Wir sind um 2.30 Uhr zurückgefahren.
Also das waren dann auch wieder
5,5 Stunden, ja.
Ja. Beim Sandsack schleppen, kann man da eigentlich plaudern?
Ja, ja. Wir haben ja auch unseren Spaß dabei. Also ohne Spaß geht's ja nicht. So ernst wie die Lage auch ist, aber man muss ja auch Spaß bei der Arbeit haben und dann ist man auch motivierter und arbeitet das besser ab.
Konntest du eigentlich dann nachts schlafen, als ihr zurück seid? Oder ist man zu aufgehühnert?
Also die Rückfahrt war sehr witzig. Wir mussten ja unseren Fahrer auch noch wach halten. Und es endete in einer Karaoke-Show hinten in der Mannschaftskabine.
Super.
Wir waren so gaga im Kopf und haben einfach Schlager gesungen. Aber so sind wir alle wach geblieben und sind über die Autobahn zurück. Und dann waren wir auch froh, dass wir dann, ja, ich sag mal gegen 4, dann wieder im Standort waren und alles nachbereitet war.
Für Patrick ist der Hochwassereinsatz erstmal beendet. Er kann etwas Luft holen. Jetzt sind andere dran.
Es wurden ja auch viele Sandsäcke verarbeitet, also mussten ja auch welche wieder nachgefüllt werden. Und dann hat die Stadt Enger dann am 28. nochmal den Auftrag gehabt, ab Mittag dann diese Sandsäcke wieder zu befüllen mit einer Sandsackfüllmaschine. Und dann wurden aus allen 5 Einheiten Kräfte dorthin geschickt, die dann halt dann Sandsäcke befüllt haben, wo das dann Kräfte waren, die halt jetzt nicht in den Einsätzen gebunden waren, damit wir jetzt auch mal durchschnaufen konnten.
Gebannt ist die Gefahr zu dem Zeitpunkt noch nicht. Erst mehrere Tage später, Anfang Januar, fällt der Wasserstand der Weser endlich wieder. Doch der Einsatz der vielen Kräfte zahlt sich aus. Auf dem Gelände des Industriebetriebes sorgen schließlich 30.000 Sandsäcke mit 600 Tonnen Sand dafür, dass die aufgeweichten Deiche halten. Das Wasser richtet auf dem Gelände keine größeren Schäden an. Allein in Nordrhein-Westfalen sind rund um Weihnachten und Neujahr 14.000 Feuerwehrleute im Einsatz, um Deiche zu stabilisieren, Menschen und Tiere zu schützen. Es wird das schwerste Hochwasser seit Jahrzehnten. Auch in anderen Bundesländern hat der wochenlange Dauerregen ähnliche Folgen. In Niedersachsen sind viele Teile des Landes ebenfalls wochenlang überflutet. Felder sind nicht nutzbar, Ortschaften werden evakuiert, in Häusern steht das Wasser. Nach den Fluten stellt sich überall die Frage, was kann und muss künftig verbessert werden.
Der Kreis Herford hat daraufhin eine eigene Sandsackfüllmaschine gekauft, weil für dieses Einsatzszenario, was wir 23 hatten, musste sich diese Maschine noch aus dem Kreis Gütersloh geliehen werden. Aber da helfen sich Feuerwehren ja auch immer untereinander. Da, wo Not am Mann ist, da wird mit angepackt.
Jetzt habt ihr eine eigene. Und wir hoffen alle, dass ihr die möglichst nicht braucht.
Ja.
Patrick, schön, dass du bei uns warst.
Ja, hat mich gefreut, war sehr schön.
Danke, danke.
Vielen Dank.
Wir hoffen, dass deine Kinder, wenn sie dann alle bei den Aktiven sind, ähnlich spannende Einsätze erleben wie du und dass ihr ja dann als Familie quasi in Action seid und dass ihr immer wieder heile zurückkommt.
Ja, danke schön.
Danke, dass du da warst.
So, von Patrick hier im Studio jetzt nochmal wieder nach draußen. Liebe Leute, die ihr uns alle hoffentlich immer fleißig und aufmerksam hört, wenn ihr auch einen schönen Einsatz habt, irgendeinen spannenden Einsatz, einen Einsatz, der euch geprägt hat, der euch gefordert hat, von mir aus auch, der vielleicht ganz ulkig oder lustig war, soll es ja auch mal geben. Wenn ihr sowas auf Lager habt, dann schreibt uns an meineinsatz@ndr.de. Ganz einfach eine Mail an meineinsatz zusammengeschrieben. @ndr.de. So, und ihr habt ja bestimmt im Freundes- und Bekanntenkreis auch super viele Leute, die sich auch für Einsätze interessieren, die vielleicht selbst löschen, die vielleicht in der Jugendfeuerwehr sind. Egal, alle, die irgendwie was mit Feuerwehr zu tun haben, sagt denen doch einfach, dass es uns gibt. Empfehlt uns weiter und folgt dem Podcast und dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge. Und die nächste Folge, da hat Theresa schon mal einen schönen Tipp für euch, ne?
Genau, da geht's wieder um einen spektakulären Brand und zwar auf einem Recyclinghof im Landkreis Oldenburg. Da brennen hunderte von Autos, überall in der Umgebung liegt Ruß. Anwohner werden nachts geweckt und gewarnt und unser Gast ist stundenlang im Einsatz. Und ihr müsst gar nicht lange warten. Geht doch jetzt schon in die ARD-Audiothek, da könnt ihr die Folge nämlich jetzt schon hören. In 2 Wochen dann hier.
Und dann haben wir noch einen anderen Podcast-Tipp für euch. Wir sind ja nicht alleine im Podcast-Universum. Schade, schade. Andere Leute machen ja auch schöne Sachen. Spannende Fälle gibt es nämlich nicht nur bei Mein Einsatz. Wenn ihr nämlich mehr davon wollt, dann hört doch gerne auch mal in den Podcast Gerichtssaal 237 rein. Egal ob illegale Autorennen, Auftragsmorde oder Rockerkriege. Im Hamburger Gerichtssaal 237 werden die spannendsten Kriminalfälle verhandelt. Und die Gerichtsreporterin Elke Spanner, die ist immer mit dabei. Und zusammen mit Journalistin Anna Rüther schildert sie ihre persönlichen Eindrücke aus den Prozessen und erklärt, warum Urteile manchmal anders ausfallen, als man vielleicht denkt. Hört doch mal rein. Wir verlinken den Podcast auch hier bei uns in den Shownotes. So, und nu, Deckel drauf. Wir sagen ciao, miau.
Tschö mit Ö.